Hallo und herzlich willkommen zu Freizeitpark im Ohr, dein Freizeitpark-Podcast von Theme Park Central. Wir hatten vor kurzem die Ehre, bei der Presseeröffnung von Batman Gotham City Escape im Park Warner Madrid dabei zu sein. Das war für uns jetzt die perfekte Gelegenheit, um uns ein bisschen über den Park im Allgemeinen sowie natürlich auch über die neue Achterbahn zu unterhalten.
Freizeitpark im Ohr. Aus den Parks übers Web direkt zu dir.
Ja, dann fangen wir doch erstmal an, den Park im Allgemeinen zu beschreiben. Denn obwohl Park Warner wahrscheinlich jetzt erst seit der Neuheit Gotham City Escape den meisten bekannt sein wird, hat der Park ja auch schon davor sehr, sehr viel zu bieten gehabt. Tatsächlich waren viele der Attraktionen schon seit der Eröffnung im Jahr 2002 im Park. Da hat sich gar nicht so viel getan. Also das ist jetzt wirklich die erste größere Neuheit seit etwa 20 Jahren. Und ja, dann fangen wir doch mal damit an, den Park im Generellen zu besprechen. Alex und ich waren schon direkt zur Parköffnung um 12 da. Und Chris, du warst auch vor einiger Zeit im Park. Wie lange ist das denn genau her?
Einige Zeit ist gut. Es sind fast, ich glaube schon 17 Jahre oder so, ne? Also es war relativ am Anfang. Und ja, wie gesagt, ich glaube, wie du schon gesagt hast, so viel hatte ich mittlerweile gar nicht so also in der Zeit so verändert. Und deswegen bin ich einfach gespannt, wie eure Eindrücke waren, ob das noch mit meiner, mit meiner Erinnerung so ein bisschen matcht.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein Dark Ride hinzugekommen, der ein paar Jahre nach der Eröffnung gebaut worden ist. Aber ansonsten ist es wirklich so, dass im Großen und Ganzen die großen Attraktionen, die Achterbahnen, alle schon seit dem Eröffnungsjahr da sind. Alex, willst du vielleicht einfach mal anfangen zu beschreiben, wie es uns ergangen ist?
Also zuallererst möchte ich nochmal kurz auf den Weg dorthin eingehen. Also das ist wirklich eine extrem lange Straße, die dahin führt. Und dieser Parkplatz ist erstmal riesig und man denkt sich, oh Gott, ja, das ist ja fast wie bei irgendwelchen US-Parks wie Universal oder so. Schöner, imposanter Eingang zuallererst. Dann sind wir direkt rein. Also ich glaube, der Park hat tatsächlich kurz vor 12 Uhr schon aufgemacht. Wir waren auch Gott sei Dank ein bisschen vorab schon da. Dann sind wir schon mal, also die Teilbereiche waren noch nicht offen. Man konnte aber schon ein bisschen reingehen in den Park. Wir sind dann zuallererst nach rechts gegangen. Und da wollten wir dann zuallererst auf La Aventura de Scooby-Doo gehen. Weil wir gehört hatten, dass das halt die vollste Attraktion wird, beziehungsweise die Attraktion mit den höchsten Wartezeiten. Das hat sich dann auch mehr oder weniger bestätigt. Ja, also ich muss sagen, die Fassade fand ich sehr, sehr schön. Das ist ja ein Trackless Dark Ride. Genauso wie man das aus den Cedar Fair Parks in den USA beziehungsweise Kanada kennt. Von Boo Blasters und Boo Hill. Nur, dass es halt irgendwie die Originalversion ist mit Scooby-Doo und deren Charakteren. Den Dark Ride fand ich wirklich schön. Einziger Kritikpunkt da, würde ich sagen, wäre halt, dass einige Zielflächen quasi nicht ausgelöst haben und damit halt auch die Effekte nicht. Aber die Effekte, die halt ausgelöst haben, die waren wirklich cool und hat mir im Großen und Ganzen ganz gut gefallen.
Ja, dem würde ich mich definitiv anschließen. Also die Fassade war natürlich super beeindruckend. Und ich fand auch irgendwie das Konzept nett, dass man die Effekte der Geisterbahn sozusagen selber auslösen konnte. Also es ist nicht so, dass es jetzt ein traditioneller Shooting Ride war, wo es nur darum ging, Punkte zu sammeln, sondern fast jeder Punkt, den man gesammelt hat, hat irgendwas ausgelöst. Und das waren dann teilweise schon ziemlich beeindruckende Effekte. Also irgendwie Scooby-Doo, der hinterm Tisch hervorspringt oder sowas ähnliches halt. Und das hat mir schon echt gut gefallen. Es ist so ein klassischer Schwarzlicht-Dark Ride. Aber halt modern aufgrund des Trackless-Aspektes. Das ist eigentlich eine ganz interessante Kombination. Nur halt die Operations grottenschlecht. Also es war wirklich so, dass da dann teilweise 3-4 Minuten kein Zug gedispatcht wurde. Und dann, obwohl die Operations so schlecht waren, haben sie dann nicht mal die ganzen Wagen voll gemacht. Das heißt, wir waren nur zu zweit und sind dann auch alleine durchgefahren. Da ist es kein Wunder, dass dann so eine Attraktion kurz nach der Eröffnung schon 50 Minuten Wartezeit hat. Und das ist einfach nur aufgrund der Operations. Ich weiß nicht, warum die Operations so schlecht sind. Man hat halt einfach irgendwie das Gefühl gehabt, dass nicht genug Wagen auf der Strecke waren. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen operational Grund hat oder ob sie nicht genug Wagen haben oder was da der Hintergrund ist. Aber ja, wenn wir die nicht als erstes gefahren wären, die Bahn, wären wir sie wahrscheinlich gar nicht gefahren. Vielleicht nochmal ganz kurz zum generellen Layout des Parks, was ich ganz interessant fand. Der Park ist ja ein Warner Brothers Park, das heißt, er basiert so ein bisschen auf den davor existierenden Warner Brothers Park, nämlich dem in Australien und dem in Bottrop. Und da ist es ja so, dass wenn man die Main Street nach unten geht, dass man dann nach rechts ins Nickland, beziehungsweise früher halt in das Looney Tunes Land kommt und nach links in den Rest des Parks. Und hier ist es auch so, nach links sind die thrilligeren Attraktionen und nach rechts kommt man halt dann direkt in den Kinderbereich, in die Looney Tunes Studios. Und ja, es war natürlich dann interessant, wie das Layout so ein bisschen ähnlich war. Ja, und dann sind wir auch gleich zur nächsten Attraktion, Alex. Weißt du noch, welche das war?
Also wir wollten zuerst eigentlich zu Stuntfall gehen. Wir waren uns die ganze Zeit nicht sicher, ob das Ding überhaupt fährt, weil irgendwie halt auch keine Züge rausgingen. Und wir hatten gesehen, dass der Erwartebereich relativ voll war. Deswegen sind wir da dann dran vorbeigelaufen. Und ich meine, wir hätten dann das Madhouse gemacht. Als nächstes das Madhouse gemacht. Markus, weißt du noch, wie das hieß?
Der Name des Madhouses ist mir jetzt entfallen, aber ich weiß nur, dass ich super beeindruckt war. Ich meine, das war, glaube ich, das größte Madhouse, in dem ich bis jetzt gewesen bin. Man hat auch irgendwie die Forces deutlich stärker gespürt, wahrscheinlich auch einfach aufgrund der Größe, ist man weiter nach hinten bzw. nach vorne geschaukelt worden. Und das ist auf jeden Fall nicht so eine Filler-Attraktion, sondern was man auf jeden Fall mitnehmen sollte. Die Thematisierung ist basierend auf so einem gruseligen Hotel halt. Der Wartebereich ist dann in der Lobby und dann gibt's eine Pre-Show, also man versammelt sich dann vor so einem Kamin. Da wird dann irgendwas auf Spanisch erzählt und es gibt diverse Effekte, zum Beispiel auch solche Büsten von Personen, die angeleuchtet werden, so ein bisschen wie man es aus Haunted Mansion kennt, aber das ist halt in der Pre-Show. Und dann geht's rein in das Madhouse selber. Und ja, wie gesagt, das größte Madhouse, was ich bis jetzt erlebt habe. Was mir bei der Attraktion auch noch positiv aufgefallen ist, ist, dass in der Queue ein Bildschirm war, wo man die Wartezeiten der anderen Attraktionen sehen konnte. Also eigentlich eine ganz interessante Entscheidung seitens des Parks.
Ja, also ich muss sagen, dass das Madhouse hat mich auch wirklich überrascht. Positiv, bisher auf jeden Fall das beste Madhouse, das ich gefahren bin. Und das hieß übrigens Hotel Embrujado. Ja, ich hoffe, das habe ich jetzt halbwegs richtig ausgesprochen. Dazu kommen wir wahrscheinlich später nochmal zu der Kommunikation im Park. War auf jeden Fall eine sehr schöne Attraktion. Und ja, diese mit dem, dass man die Wartezeiten da schon quasi auf diesem Bildschirm im Wartebereich hatte, fand ich auch mega. Weil wir konnten halt schon direkt sehen, okay, was ist voll, was ist noch nicht so voll, okay, das können wir als nächstes machen. Das war halt super praktisch. Und von dort aus sind wir halt dann direkt weitergegangen. Also direkt nebenan ist halt Superman, der Flawless Coaster, auch noch aus dem Eröffnungsjahr. Den haben wir dann erst später gemacht, weil der schon relativ voll war. Wir sind stattdessen halt dann weiter zu dem B&M Inverted Coaster. Batman Arkham Asylum. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Queue, die hat mich schon wirklich sehr überzeugt. Also angeblich, diese Achterbahn gibt's ja quasi in ganz vielen verschiedenen Parks, auch in den ganzen Six Flags Parks in den USA. Aber das ist offensichtlich die Batman-Bahn mit der schönsten, am besten thematisiertesten Queue. Und von der Fahrt her auch wieder, wie man es typisch von dem B&M Invert kennt, halt sehr, sehr gute Kräfte und sehr, sehr gutes Pacing. Meiner Meinung nach kann die Achterbahn auch locker mit solchen wie Black Mamba mithalten. Also auch mit den restlichen Inverts in Europa.
Ich weiß noch damals, also die haben seitdem so die neue Intermin aufgemacht haben, also Batman Gotham City Escape, haben sie den B&M ja umbenannt in Shadows of Arkham. Und vorher war es halt wirklich Arkham Asylum. Und ich kann mich noch damals erinnern, dass man im Wartebereich quasi durch Arkham Asylum gegangen ist. Dann hat man irgendwie diesen Zellentrakt gehabt, wo dann quasi jede Zelle einem Bösewichten zugeordnet war, der irgendwie so eine charakteristische, ja, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, die ganzen Details weiß ich gar nicht mehr. Aber ich weiß halt, du konntest genau sagen, jupp, das ist Joker, das ist Penguin und so weiter, das ist der Riddler. Und wie haben die denn mit dieser Umbenennung, haben die auch was in dem Wartebereich verändert? Oder ist der im Grunde genau so, wie ich jetzt gerade gesagt hatte, dass man quasi durch einen Zellentrakt geht und genau zuordnen kann, welcher Bösewicht wo inhaftiert war?
Also, wenn ich mich richtig erinnere, ist der Wartebereich wirklich noch genauso, wie du ihn beschrieben hast. Es ist nur so, ich hatte mir ein Video angeguckt des Wartebereiches schon vor einiger Zeit. Es gab wohl noch einen elektrischen Stuhl, auf den man sich setzen konnte als Photo-Op. Der ist jetzt weg, aber ich kann mich noch spezifisch an diese Zellentrakte, da waren so Gegenstände drin, die man halt zuordnen konnte, den jeweiligen Bösewichten. Also das weiß ich auf jeden Fall noch genau. Am Eingang, also wenn man sozusagen in die Lobby der Q geht, also ins Gebäude rein, ist da, kann man reingucken in so ein kleines Sicherheitsbüro, so bevor man sozusagen in dieses Arkham Asylum reinkommt. Und da ist ein Sicherheitsmitarbeiter, der einen alten Fernseher als Kopf hat. Das fand ich irgendwie einen ganz netten Gag. Und dann kommt man rein, wenn man durch diese Tür geht, geht so ein Alarm los, weil man ja den Sicherheitsbereich betritt. Und da haben wir dann mehrfach gesehen, wie sich die Gäste erschrocken haben. Das war immer ganz lustig, ja. Und dann kommst du in die Queue rein und genau, durchläufst halt den Zellentrakt und gehst dann in die Station.
Aber jetzt irgendwie von der Namensänderung habt ihr dann anscheinend nicht so viel gemerkt. Also ist das Erlebnis quasi genau das gleiche wie vorher auch, nur dass sie den Namen irgendwie aus irgendeinem Grund angepasst haben.
Also das Erlebnis ist identisch, bis auf halt den Fakt, dass das große Schild am Eingang mit Batman, dieser Pappaufsteller, weg ist. Und ich würde halt mal vermuten, dass man den Namen angepasst hat, damit irgendwie ein bisschen Differenzierung zwischen Batman und Batman Gotham City Escape existiert, weil die zwei Attraktionen sind ja sozusagen nebeneinander. Das sind die zwei Großattraktionen, die da auf diesem Pfad sind, den man langläuft.
Dieses große Batman-Schild, wo der Batman dann noch, das ist komplett weg.
Das ist weg, genau.
Ach was. Das hätte ich ja gar nicht gedacht, weil das ist ja auch so ein klassischer Fotopunkt gewesen, den man auf Social Media immer wieder gesehen hat. Und ja, verrückt, dass sie den komplett gestrichen haben.
Der ist weg. Da in der Nähe steht jetzt ein Batmobil. Ich weiß nicht, ob das schon immer da stand.
Also ich meine schon, dass das Batmobil schon immer war und ich weiß noch, wenn man rausgegangen ist, ist man in so einem Innenhof, glaube ich, gewesen, wo überall der Joker hahaha hingeschrieben hatte.
Genau, da stand so ein Polizeiauto und so weiter.
Ja, genau.
Genau, das ist auch noch so. Also, das ist noch identisch. Der
Okay.
Joker ist auch groß noch in der Station.
Ja, das weiß ich leider nicht mehr, aber ja, krass.
Ja. Ja, was mir sonst noch gefallen hat, war die Musik auch generell im Park. Also in der Queue von dem Invert ist halt wird spanischer Punkrock gespielt. Das war irgendwie hat so gepasst, so ein bisschen diesem rebellischen Joker-Bild, fand ich. Oder diesem Arkham Asylum halt diesem Gefühl. Hat mich halt nur gewundert, warum spanischer Punkrock, irgendwie würde ja aber was Amerikanisches noch besser passen, aber das ist mir generell aufgefallen halt, dass sehr, sehr viel übersetzt wurde ins Spanische, wo man es vielleicht gar nicht hätte machen müssen. Einfach, wo zum Beispiel der Moviepark das weiterhin auf Englisch gelassen hätte für die Atmosphäre. Man hat ja im Moviepark dauerhaft englischsprachige Durchsagen. Das wurde alles auf Spanisch gemacht. Ja, aber generell scheint sich da nicht viel geändert zu haben.
Wie ist denn generell dann die Beschilderung in dem Park? Also ist sie dann auch penetrant auf Spanisch? Oder wird man als nicht spanischer Besucher auch ja, leicht durch den Park geführt, beziehungsweise bei den Shows kann man denen irgendwie folgen? Wird da irgendwie an die nicht spanisch sprechende Besucherschaft gedacht? Oder ist man dann quasi so ein bisschen ja, allein gelassen und muss sich selbst überlegen, was sehe ich da gerade und wie könnte da die Story sein?
Also bei der Neuheit bei Batman Gotham City Escape ist alles auf Spanisch und Englisch, beziehungsweise in der Pre-Show hat man halt einen spanischen Moderator und es gibt englische Untertitel. Und wenn man in der Queue steht, werden also Durchsagen gemacht, willkommen bei Bruce Wayne Manor, heute ist Tag der offenen Tür. Und das wird halt auf Spanisch und auf Englisch wiederholt. Also das fand ich echt lobenswert, aber in allen anderen Attraktionen ist es wirklich ausschließlich auf Englisch, man hat, sorry, ausschließlich auf Spanisch. Man hat höchstens mal eine Durchsage im Park. Das ist wirklich das Einzige, was ich auf Englisch gehört habe, dass Rauchen verboten ist. Aber ansonsten ist alles auf Spanisch. Auch die Mitarbeiter sprechen leider teilweise nicht so gut Englisch. Vielleicht kann Alex dazu gleich nochmal was sagen. Aber die Beschilderung, die ist wirklich auch gut zu verstehen, als jemand, der nicht Spanisch spricht. Also man findet sich zurecht in dem Park, solange man jetzt nicht irgendwelche spezifischen Fragen oder Probleme hat.
Und die hatte Alex, oder wie?
Also ich wollte halt fragen, wann die Wartebereiche schließen. Das war mir ein großes Anliegen, weil das nirgendwo dran stand. Und ich war da jetzt einfach davon ausgegangen, dass die Wartebereiche dann um 20 Uhr schließen, wenn halt auch der Park schließt. Problem war nur, die Wartebereiche haben bereits um 19:30 Uhr geschlossen und wir wussten davon nichts. Das stand nirgendwo auf irgendwelchen Schildern oder so. Das wurde irgendwie, ich weiß nicht, ob es durchgesagt wurde, wenn dann wahrscheinlich auf Spanisch. Und ich hatte halt an der Attraktion Stuntfall, das war dann unsere letzte normale Fahrt, sag ich mal, habe ich die Mitarbeiter alle gefragt. Die konnten mir alle nicht weiterhelfen. Der eine dann, der letzte schon. Und der meinte so, ja, die Wartebereiche sind jetzt geschlossen. Das ist eure letzte Fahrt. Viel Spaß. Das fand ich dann schon ein bisschen blöd. Weil hätte man das halt vorher gewusst, hätte ich vielleicht eine kleinere Attraktion vielleicht weggelassen. Dann wären wir vielleicht noch einmal mehr also auf Stuntfall oder irgendeine andere Großattraktion gekommen.
Waren sie denn wenigstens dabei freundlich oder war dann eher so, oh, lass mich in Ruhe?
War das Personal schon, ja. Also da, die waren auch immer hilfsbereit. Ich glaube, einmal hatten wir irgendwie nicht die Toilette gefunden, da haben wir direkt zwei Mitarbeiter gefragt, aber die haben uns beide versucht zu helfen. Also da kann man wirklich sagen, allgemein, ich weiß nicht, ich habe gar keine schlechte Erfahrung jetzt in ganz Spanien gemacht mit den Leuten. Die waren immer alle freundlich.
Ja, ist ja cool.
Ja, also dem muss ich zustimmen, die Leute waren auch echt immer freundlich. Es war halt teilweise so, dass sie dann gesagt haben, sie können kein Englisch und haben dann halt aber trotzdem versucht, auf Spanisch einem weiterzuhelfen oder durch Zeigen und so weiter. Also es war nicht so, sorry, ich kann dir nicht helfen und sind weggegangen. Das war auf jeden Fall positiv. Wo wir gerade jetzt schon über Stuntfall geredet haben, für mich war das so ein bisschen das Highlight des Parks, von dem ich überhaupt nichts wusste. Alex hatte sich im Vorhinein schon sehr auf die Bahn gefreut. Ich hatte eigentlich nicht viel drüber gewusst und war komplett überrascht und muss sagen, für mich ist das definitiv die Nummer 2 im Park hinter der Neuheit. Chris, du bist die Bahn wahrscheinlich damals auch gefahren. Wie fandest du sie denn?
Ja, genau, das war bei mir, als ich da war, war immer das große Bang. Ist er offen oder ist er nicht offen? Weil am Anfang hatte die ziemlich oft technische Probleme.
Ja, ja.
Und man muss ja auch dazu sagen, wenn man am Parkeingang steht, steht sie auch sehr prominent da. Also die Vorfreude wird schon ziemlich aufgebaut, wenn man den Park schon betritt. Und als ich dann gesehen habe, dass Testfahrten liefen, dann war die Freude schon ins Unermessliche gestiegen. Und ist einfach, also ich finde das Ding einfach imposant, ne? Also auch wenn Bumerang oft, ja, vielleicht jetzt nicht so spannend ist, also vom Fahrverlauf, denke ich, gibt's definitiv Besseres. Aber diese Dimension von den Dingern, also ich finde halt, diese Türme, die beiden, die sind so enorm riesig und dann, ich kann mich noch daran erinnern, dass die Fahrt eigentlich relativ okay war. Also die war nicht rappelig oder so damals. Und es war einfach, also damals war es halt meine Nummer 1. Mit Abstand, mit großem Abstand. Also das Ding macht einfach Spaß und ich bin immer noch irgendwie erstaunt, dass es in Europa nur die Anlage gibt und dass sich nicht noch jemand dazu entschieden hat, so ein Ding in den Park zu setzen.
Vielleicht ist halt die Zuverlässigkeit. Also ich meine, wir hatten ein ähnliches Problem. Also wir sind einmal, ich glaube mittags war das etwa draufgekommen und dann hat es halt, als wir nochmal drauf wollten, dann geschlossen, aufgrund angeblich vom Wind, ja. Ist vielleicht sehr, sehr empfindlich, die Attraktion, wissen wir nicht. Aber wurde uns zumindest gesagt. Generell, was du meintest mit imposant und sehr, sehr groß, ich meine, die Attraktion beziehungsweise die Türme sind, soweit ich weiß, 58 Meter hoch. Also das ist schon wirklich sehr, sehr ordentlich. Und wenn man, vor allem wenn man eigentlich ja in der letzten Reihe sitzt, man schaut halt wirklich 90 Grad runter und dann, wenn das dich droppt, sag ich mal, dann wirst du wirklich aus dem Sitz gehoben. Ja, du schwebst da gefühlt. Und das ist schon ein sehr, sehr cooles Gefühl allgemein. Auch ziemlich intensiv, die Inversion wieder. Und kann man halt einfach nicht mit normalen Boomerang vergleichen.
Ja, definitiv. Also für mich war auch irgendwie das beste Gefühl, während man hochgezogen worden ist, man wird dann rückwärts den ersten Turm hochgezogen, wenn du da dann so komplett in den Bügeln drin hängst, das ist schon echt ein unvergleichliches Gefühl. Und dann, da fällt mir jetzt gerade ein, dass die Attraktion ein ziemlich ungewöhnliches Sitzlayout hatte. Alex, du kannst es vielleicht besser beschreiben als ich. Aber es war irgendwie so, dass zwei Sitze weiter außen waren und dann wieder zwei weiter innen. Und wenn du bei den weiter außen gesessen hast, dann hast du gar nicht deinen anderen Mitfahrer sozusagen gesehen. Und bei den weiter innen hat, bei den weiter innen hattest du dann so eine Metallplatte vor dir, wo du fast so die Füße drauflegen konntest. Vielleicht willst du das ein bisschen besser erklären als ich, Alex.
Ja, das war eigentlich schon ganz gut beschrieben. Also auf im Englischen heißt es Staggered Seating, denke ich. Das ist ähnlich wie, es gibt ja auch diese B&M Hyper-Modelle wie Intimidator oder Behemoth, wo du halt wo du halt so, die sind quasi, die verlaufen schräg, wenn man sich das eigentlich anschaut, ja. Es gibt halt immer zwei innen, zwei außen. Ich fand außen definitiv besser. Innen war es wirklich komisch, weil man, ja, wie du gesagt hattest, da irgendwie so dieses Hinterteil von irgendwas da an seinen Beinen hatte. Und das war so nah an einem, das war irgendwie schon ein bisschen beängstigend. Aber wenn man halt ganz außen gesessen hat, war es auf jeden Fall sehr, sehr cool.
Ja, und es ist halt auch so dann, aufgrund halt des Aufbaus, wie bei jedem Boomerang, wenn man beim ersten Turm hinten sitzt, ist man dann natürlich beim zweiten Turm unten und andersherum. Das heißt, jeder bekommt einmal sozusagen die ideale Sitzposition, außer man sitzt in der Mitte. Dann hat man Pech gehabt, aber das ist ja normalerweise so bei Achterbahn. Ja, was haben wir denn als nächstes gemacht, Alex? Ich glaube, mich zu erinnern, dass wir nach den Zweien ein bisschen in den Wilder Westen-Themenbereich gegangen sind und dort erstmal die Wasserattraktionen ausprobiert haben.
Die Wasserattraktionen und die Holzachterbahn. Also, ich weiß nicht, ob ich auch überhaupt auf die Holzachterbahn eingehen will. Angeblich hat sie irgendwie, wurde sie retracked, ja, und soll jetzt schon deutlich besser fahren, beziehungsweise besser als sie zuvor. Möchte ich eigentlich kaum glauben, weil meinem Rücken hat sie auf jeden Fall trotzdem ganz schön Aua getan. ich denke mal, die beste Attraktion, mit der man sie halt vergleichen kann, ist wahrscheinlich einfach Bandit im Moviepark. Ist ja, soweit ich weiß, selber Hersteller. Ist halt nur deutlich größer, die Holzachterbahn im Park Warner. Deutlich größer, imposanter. Ich glaube, das macht sie für mich auch irgendwo besser, denke ich. Ist auch ein ziemlich langes Layout. Auch generell eher so lang gezogen und verteilt, sage ich mal, die Elemente. Und an sich wäre es halt nicht so rüttelig und würde man nicht gefühlt jede Sekunde irgendwie so einen ordentlichen Stoß gegen den Rücken bekommen, wäre es wahrscheinlich auch wirklich eine spaßige Attraktion in meinen Augen.
Also ich würde dazu sagen, dass ich es gar nicht so schlimm wie Bandit fand. Ich finde, die Bahn ist weniger rough als Bandit, aber es ist tatsächlich so, dass ich irgendwie das Pacing nicht so gut finde. Die Bahn ist zwar deutlich größer, also wenn du dann den ersten Lifthill hochfährst und runterguckst, das ist schon irgendwie imposant und ich kann mir auch vorstellen, dass das nachts irgendwie nett ist, aber irgendwie ist das Pacing halt deutlich, ja, nicht so snappy, nicht so, einfach nicht so gutes Pacing und deshalb würde ich wahrscheinlich sogar Bandit vorziehen, aber ich fand die Bahn jetzt ein bisschen weniger rough als Bandit.
Ja, ich finde halt einfach das Layout tatsächlich langweilig, ne? Also deshalb würde ich, auch wenn Bandit auch hart schmerzt, würde ich Bandit tatsächlich aufgrund des Fahrspaßes, man mag es gar nicht glauben, dass man das als Grund hervorzieht bei dieser Achterbahn, tatsächlich den Coaster Express vorziehen. Weil klar, der Coaster Express sieht wirklich imposant aus, finde ich, auch bei Google Maps. Und aber irgendwie, das hat mich überhaupt nicht abgeholt. Also wirklich nicht. Ich finde halt auch super schade, dass man im Grunde Holz für sowas verschwendet, ne? Also das ist, es gibt so gute Holzachterbahnen und ich weiß nicht, warum man so ein Layout gemacht hat oder sich für so ein Layout entschieden hat. Das kann ich mir höchstens vorstellen, dass vielleicht das spanische Publikum damals nicht so extrem Achterbahnen mocht oder so. Aber sonst kann ich es mir nicht erklären.
Warum hat man dann Stuntfall und Batman in den Park gestellt?
Ja, ich weiß nicht. Also da kommen wir später auch noch zu. Superman habe ich damals, also habe ich ehrlich gesagt auch nicht so extrem in Erinnerung vom Layout her. Aber ja, vielleicht hat man versucht, einen guten Mix irgendwie hinzusetzen. Ich kann es nicht genau sagen, aber wie gesagt, der Coaster Express, der ist nichts. Also wenn man keine Accounts sammelt und die Achterbahn ist am Besuchstag mal zu, ist das kein herber Verlust, würde ich mal behaupten.
Dem würde ich zustimmen. Das Einzige, was mir wirklich gut an der Bahn gefallen hat, das kommt jetzt nochmal zurück zur Musikwahl im Park, ist, dass da irgendwie so eine Rock-Western-Musik Crossing gespielt wurde. Irgendwie so eine Mischung aus Rock und Western, was ich auch extrem gut fand. Also die Musikwahl in den Queues und im Park generell hat mich echt immer wieder überrascht, weil es einfach teilweise so Sachen waren, wo du denkst, gut, das ist definitiv nicht einmal Score, das ist irgendwie was man gar nicht im Park erwarten würde, aber was einfach super gut passt. Und deshalb, das hat mir wahrscheinlich am meisten gefallen an der Queue. Dieses eine Lied, es war so drei verschiedene Lieder, die immer durchgewechselt wurden und das eine war echt extrem gut. Und wahrscheinlich sagt das auch ein bisschen was über die Achterbahn aus, wenn mein Lieblingsteil die Musik in der Queue war.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, um das abschließend nochmal kurz zu beschreiben, Chris hatte uns gefragt, irgendwie mittags um die Zeit herum, seid ihr schon Coaster Express gefahren? Und ich habe halt geantwortet mit, ja, nee, wir wollen erstmal die guten Attraktionen hier machen, ja. Ich glaube, das beschreibt es eigentlich ganz gut.
Ja, und dann ging es schon weiter zur Wasserattraktion, und zwar Rio Bravo. Und das war eine Attraktion, die ich sehr, sehr gerne ausprobieren wollte, auf die ich mich echt gefreut habe, weil genau dieselbe Attraktion steht im Warner Brothers Movie World in Australien an der Gold Coast. Und das ist so ein Park, den ich unbedingt mal besuchen will, den ich auch sehr verfolge im Internet, weil das halt irgendwie eine alternative Realität des Movieparks ist. Ist ja genau dasselbe Layout, nur halt anderer Betreiber und deshalb jetzt über die Jahre dann andere Attraktionen. Und genau diese selbe Attraktion wurde auch in den Park in Madrid gebaut. Das ist ein Logflume mit einem ziemlich beeindruckenden Showbuilding, so ein bisschen bergmäßig, erinnert so ein bisschen an Splash Mountain. Auf jeden Fall eine echt gute Attraktion mit einem sehr gut thematisierten Outdoor-Part, wo man durch so einen Western-Bereich durchfährt. Es gibt einen Rückwärtsdrop, der früher extreme Airtime hatte. Also man muss dazu wissen, genau dieselbe Attraktion steht in Australien und hat dort Lap-Bars und hier in Spanien hat sie keine Lap-Bars. Und auf diesem Rückwärtsdrop gibt es ein Video, wenn man tief genug in den Abgründen des Internets sucht, von Theme Park Worldwide, wie er richtig auf dem Rückwärts Bonnie Hill aus dem Wagen gehoben wird und fast senkrecht steht. Und es ist jetzt so, als wir gefahren sind, dass da tatsächlich Trims waren. Man ist sozusagen so langsam die Hälfte des Drops runter und dann wurde man erst losgelassen. Das heißt, leider gab es da nicht die krasseste Ejector Airtime aller Zeiten. Sehr schade, ich hätte das gerne erlebt. Aber ja, in den Kommentaren vom Theme Park Worldwide Video stand auch schon, wie ist da noch jemand rausgeflogen und wahrscheinlich hat sich der Park auch gedacht, ja, da wollen wir es nicht drauf ankommen lassen. Und deshalb jetzt die Trims dahin geklatscht. Ja, leider nicht so gut thematisiert wie die australische Version. Also da ist es zum Beispiel so, wenn man innerhalb dieses großen Berges ist und dann den Lifthill hochgeht, sieht das so aus, als ob du in einem Minenschacht bist und dann da langsam hochgehst mit lauter blinkenden Lichtern und so weiter. Und hier ist es dann einfach Wellblech. Also innerhalb des Showbuildings ist überall Wellblech. Aber außen ist dann fast dieselbe Thematisierung wie in Australien.
Aber außen ist auch nicht so viel los, ne?
Du hast halt hinter der Attraktion diesen Outdoor-Part, wo du durch dieses Western-Dorf durchfährst. Und von dem, was ich so gesehen habe, von Videos von der australischen Variante, ist das identisch. Von vorne hast du natürlich nicht so viel. Das liegt aber auch daran, dass die Attraktion in Australien auf ein deutlich kleineres Plaza hat und du deshalb halt da das Gefühl hast, irgendwie, dass da mehr Fassaden sind. Und in Madrid ist sie auf einem deutlich offeneren Bereich und ja, deshalb hast du da wahrscheinlich nicht so viel Thematisierung dann. Oder zumindest das Gefühl, dass es nicht so thematisiert ist.
Aber ich kann mich erinnern, dass im Außenbereich auch relativ wenig passiert ist. Also ich meine da wäre nicht viel, was man gesehen hat. Also man ist quasi durch so eine Wüsten- und Stadtlandschaft, glaube ich, gefahren. Aber da ist jetzt nicht sonderlich viel irgendwie, dass man dachte, oh cool, ich verfolge einen Storystrang oder so. Ich meine, da ist man einfach nur hin und her geschippert.
Ja, das stimmt. Also das ist keine Story. Das ist einfach irgendwie wie Fjordrafting im Europapark im Vergleich zu Excalibur. Also sozusagen eine Wasserattraktion ohne Story versus mit Story. Es gibt wohl einige, ja, Animatronics ist das falsche Wort, aber praktische Effekte, zum Beispiel so ein Stein, der fast auf einen runterfällt. Das war aber alles außer Betrieb an dem Tag, wo wir gefahren sind. Wir haben halt nur einen Plastikstuhl gesehen, was Zuschauer der Theme Park Central Instagram Story auch erlebt haben, beziehungsweise schon wissen. Der stand halt da mitten in der Westernstadt rum. Ich weiß nicht, ob da sonst irgendwie ein Mitarbeiter steht, der guckt, dass die Gäste keine Faxen machen, aber das sah ein bisschen sehr komisch aus. Das war so ein Plastikstuhl, wie man ihn irgendwie im Garten von einem Messi erwarten würde. Aber ja, ansonsten eine echt gute Attraktion.
Also ja, das sehe ich ganz genauso. Mir hat nur eine Attraktion, eine Wasserattraktion in dem Park noch besser gefallen. Nämlich die Rafting-Attraktion. Die war sehr so thematisiert zu Looney Tunes und so. Und ich muss sagen, diese Splash-Effekte, also wie man da quasi nass gemacht wurde, fand ich sehr interessant. Und mit den ganzen Looney Tunes-Charakteren und so, das hat mich, weiß nicht, das fand ich, hatte einen ganz, ganz netten, hatte was einfach. Allgemein die Looney Tunes-Ecke fand ich, war sehr, sehr, sehr gut gelungen. Und ich glaube, als Kind hätte ich da wirklich den Spaß meines Lebens gehabt. Und beim Rafting hatte ich auch den Spaß meines Lebens, nämlich indem ich Parcours auf diesem Ding gemacht habe und diesen ganzen Sachen ausgewichen bin, weil da wurde man wirklich von allen Seiten gefühlt nass gemacht. Und irgendwie haben wir es halbwegs überlebt und waren dann nur für so eine Stunde nass und nicht für den ganzen Tag.
Ja, also da war es echt so, die größte Gefahr war nicht irgendwie der Schwellwasser, wenn das Raftingboot irgendwie in eine Welle reinkracht, sondern die größte Gefahr war tatsächlich irgendwelche Wassereffekte, die von links, rechts, oben, unten auf einen draufgesprüht haben. Aber in Spanien macht es auf jeden Fall Sinn bei den Temperaturen, die man da so kriegt im Sommer. Ja, definitiv echt, echt gut. Also dieses Looney Tunes Thema gefällt mir auch sowieso echt gut. Und in der Queue ist man halt in so einer Fabrik, wo diverse, ja, Acme-Produkte hergestellt werden. Man hat dann über sich so ein Laufband, wo die ganzen Produkte entlangfahren. Ja, einfach echt gut thematisiert. Ich muss wieder sagen, die Musik in der Queue hat mir echt gut gefallen, weil die einfach irgendwie total abgefahren war. Ich weiß nicht, ob Imascom mich als Gast für den Podcast mal buchen will. Ich bin auf jeden Fall verfügbar. Ja, also hat mir auch echt gut gefallen. Und ich würde sagen, so wie Alex auch gesagt hat, wahrscheinlich die bessere Wasserattraktion im Park.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das liegt einfach schon an der Thematik Looney Tunes an sich, weil die Charaktere sind einfach so liebenswert und jeder hat so seine eigene Macke, sag ich mal. Und ja, ich bin damit aufgewachsen und dann dieses Verspielte halt auch. Ich kann mich daran erinnern, dass so Wasserrohre über die Rinne gingen und wo von oben dann Wasser runterkam. Und genau. Überall hat man dann so meine ich, Referenzen auch zu Tess, dem tasmanischen Teufel gesehen, dass er da irgendwo hergeflitzt ist und durchgebrochen ist. Und ich meine, ich mich noch erinnern zu können, dass der Wartebereich relativ lang war, glaube ich. Aber der war bei meinem Besuch damals halt komplett leer. Und ist man einfach nur so durchgerannt. Aber River Rapid Ride von Intamin, der ist wirklich ganz toll geworden und wie ihr schon sagtet, also passend zu den Temperaturen vor Ort, auch eine Attraktion, die man eigentlich immer machen kann.
Ja, absolut.
Dann würde ich direkt zum nächsten kleinen Highlight kommen. Dafür muss man tatsächlich kurz in die Tasche greifen, aber ich würde sagen, die 6 Euro lohnen sich auf jeden Fall für die Attraktion. Das ist nämlich die Warren Experience. Ein kleines Horrorhaus, wo man faktisch in die Welt von Conjuring und Annabelle, also den Filmen halt, in die Welt eintaucht und wie es halt in den Filmen ist, sind da einige Geister oder besessene Leute, die einen da verfolgen und einen erschrecken. Und ich muss sagen, dafür, dass es jetzt ab 12 war, glaube ich, oder ab 10 sogar, war es dann doch erstaunlich gruselig, meiner Meinung nach. Also ich weiß noch, dass wir da auch mit einer Gruppe, ich glaube 14-Jährige oder so, durchgegangen sind und ich habe wirklich unfassbares Kreischen von denen gehört. Und Markus ist noch schnell der Gruppe hinterher, aber ich habe einfach komplett den Anschluss verloren, weil die sind gefühlt dadurch gerannt. Ja, ich wollte das so ein bisschen, diese ganze Experience so, ja, alles wahrnehmen und alles mir anschauen. Weil die alle mir davon gerannt sind, haben die ganze Zeit diese Schauspieler haben mich verfolgt und haben versucht, mich ein bisschen zu drängeln. Und ich glaube, die eine Frau hat mir noch auf Spanisch so in einem ganz komischen Ton zugeflüstert, ich soll mich der Gruppe anschließen. Und am Ende habe ich mich noch fast verirrt, weil es da so dunkel drin war. Deswegen, das war auch ganz lustig, dass ich gefühlt dann alleine irgendwie da durchgegangen bin und dann von einer Frau mit der Annabelle-Puppe und mit, von einer anderen Frau mit einem Messer bedroht wurde.
Ja, da waren auf jeden Fall unheimlich viele Schauspieler drin oder Scare Actors. Das hat mich echt beeindruckt. Ich würde sagen, so von der Thematisierung her war es jetzt nicht vergleichbar mit einer Moviepark-Maze. Also die sind da doch nochmal irgendwie ein kleines bisschen besser. Aber einfach die Anzahl der Schauspieler da drin. Ich weiß, der Moviepark hatte vor einigen Zeiten ja auch eine permanente Maze, diese Walking Dead Experience. Aber da waren, glaube ich, nicht so viele Leute drin. Zumindest in den späteren Jahren habe ich da oft Kritik gehört, dass da kaum Schauspieler drin waren. Und in dem Ding, oh, was würde ich da jetzt schätzen? Also 8 mindestens, okay. Vielleicht sogar mehr. Das war echt nicht schlecht. Und die waren halt auch dann so irgendwie in den Wänden, dass sie einen mehrfach erschrecken konnten. Es gab sogar eine Showszene fast in der Mitte, eine Showszene, wo man angehalten wurde und dann halt gesehen hat, wie, ich kenne mich mit den Filmen nicht aus, aber ich glaube, ein Priest irgendwie gewürgt wurde von einer Nonne, die verhext war oder irgendwie so. Jemand, der die Filme gesehen hat, denkt sich jetzt wahrscheinlich, was laber ich hier, aber auf jeden Fall gab es da sozusagen eine kleine Schauspieleinlage. Bevor es dann weiterging, das fand ich echt gut.
Ich weiß nicht, ich glaube, du meinst jetzt eine andere Szene, aber ich habe noch in Erinnerung, dass da irgendwie so eine Frau auf einem Stuhl saß und die gerade von einem Geist befreit wurde oder irgendwie, die war auf jeden Fall besessen, glaube ich, und hat da höllische Qualen erlitten. Das habe ich aber auch nur 3 Sekunden erlebt, weil irgendwie ihr schon natürlich 20 Sekunden vorher da wart.
Ja, daran kann ich mich auch erinnern. Und dazu gab es halt noch teilweise einige Animatronics da drin, die man auch beim Vorbeigehen dann kaum differenzieren konnte. Also ja, echt gut. Da war auch eine ziemlich gute Schlange. Also an dem Tag, wo wir da waren, war wirklich nicht viel los im Park. Es haben sich nur Schlangen gebildet, weil durchweg an allen Attraktionen die Operations ziemlich schlecht waren. Aber dort, da ging es eigentlich ziemlich schnell voran und da war auch eine ziemliche Schlange. Das heißt, das ist auch ziemlich beliebt, obwohl es diese Attraktion, glaube ich, schon seit einigen Jahren im Park gibt.
Und wie lange seid ihr da durchgelaufen? Weil auf der Webseite steht 10 Minuten. Und da wird auch noch erwähnt, dass im Grunde Szenen aus 6 Filmen dort gezeigt werden, was ich interessant finde, in einer Laufzeit von in Anführungszeichen, lediglich 10 Minuten.
Ja, gut, dass du das erwähnst. Ich habe nämlich komplett vergessen, am Anfang kommt man in einen kleinen Raum rein mit einem Fernseher und da wird einem gefühlt 5 Minuten irgendwie auf Spanisch halt diverse Szenen aus dem Film auf einem kleinen Fernseher vorgespielt, bevor es dann reingeht. Und ich denke, dass sie so auf diese 10 Minuten kommen, weil die Maze selber war höchstens 4-5 Minuten lang. Aber wir waren gefühlte Ewigkeiten in diesem Pre-Show-Raum drin und haben halt auf diesen Fernseher geguckt, wo Szenen vom Film gezeigt wurden.
Das ist im Grunde, die es nicht kennen, das ist quasi ein Best-of, nenne ich es mal, aus dem Conjuring-Universum mit den Filmen Conjuring, Conjuring 2, Annabelle, Annabelle Creation, The Nun und Annabelle Comes Home. Und das kann man wohl alles in dieser Upcharge-Attraktion im Park Warner erleben. Hört sich auf jeden Fall spannend an.
Ja, also ich meine, dieser erste Raum, der war eher zum Warten, hatte ich das Gefühl, dass halt die anderen Gruppen, die vorab schon reingegangen sind, halt schon durch waren, sage ich mal. Aber ich meine, es hat schon so ein bisschen so Stimmung aufgebracht. Also es gab, glaube ich, auch, die haben ja so eine Art Trailer gezeigt und dann gab es auch irgendeinen Effekt, so mit, wo so Luft rausgeblasen wurde plötzlich, da haben sich auch schon die ersten erschreckt. Und dann ging's halt rein. Und ich meine, die Maze war schon wirklich auf jeden Fall lang genug. Also darüber würde ich mich jetzt nicht beschweren. Ich denke mal länger als die meisten.
Also man muss die Filme nicht kennen, um die 6 €, hat er glaube ich gesagt, gut zu investieren. Auf keinen Fall. Horrorerlebnis zu haben.
Das lohnt sich trotzdem. Also es sind halt die typischen Scares, wie man sie so kennt aus jeder Horrorattraktion. Und ich glaube, wenn man sich nicht auskennt mit dem Film, ist es wahrscheinlich sogar noch ein Ticken gruseliger, weil man halt einfach überhaupt keine Ahnung hat, was da abgeht. Also vielleicht sogar, es lohnt sich mehr, wenn man die Filme nicht kennt.
Okay, klar.
Ja, Alex, ich glaube, dann haben wir die Stuntshow gesehen, oder was hatten wir als nächstes gemacht?
Ja, das war dann unsere nächste Attraktion, die wir gemacht haben. Die Stuntshow... Kannst du wahrscheinlich mehr zu sagen?
Ja, dann mache ich das gerne. Die Stuntshow ist so gegenüber von diesem Hotel Embrollado und das Set scheint mir identisch zu dem vom Moviepark zu sein. Das, was mich ein bisschen gewundert hat, war die Einlasssituation. Also man wird links geht man rein, gegen, also nicht rechts wie beim Moviepark, sondern links geht man rein in die Attraktion und läuft dann aber hinter den Tribünen bis nach rechts, um dann sozusagen auf derselben Seite reinzukommen wie beim Moviepark. Also ein bisschen komisch, aber dann setzt man sich rein. Und das, muss ich sagen, war schon alles ziemlich abgerockt. Also das Set war wahrscheinlich auch noch das Originalset, wie bis vor ein paar Monaten im Moviepark. Aber das sah deutlich mehr mitgenommen aus als das Moviepark-Set. Und auch die Lautsprecher an den Tribünen und die Pfosten, die das Dach hochgehalten haben, da war unheimlich viel Rost. Und man hatte, glaube ich, auch das Gefühl, dass da alte Lautsprecher waren und dann neue, die daneben angebracht wurden, aber auch schon relativ mitgenommen aussahen. Also das Set hat mir tatsächlich nicht so gut gefallen, das sah ziemlich abgerockt aus. Die Show selber fand ich aber sehr gut. Es war so ein bisschen ein Best-of aus den alten Shows, die man auch aus dem Moviepark kannte, als es noch die Movie World war, weil alle Effekte noch verwendet wurden. Das heißt, der Helikopter funktioniert. Es gibt einen Moment in der alten Police Academy Show im Moviepark, wo der Chef sozusagen auf dem Golfkart nach hinten fährt und dann hört man eine laute Kollision und dann sieht man so ein Spezialauto, was rausfährt, wo es halt so aussieht, als ob das Golfkart und ein Auto kollidiert sind und zusammengequetscht wurden. Und das ist dort auch sozusagen noch in Betrieb. Und dann gibt's in der Mitte eine große Rampe und da springen sowohl Motorradfahrer als auch dann als, glaube ich, so der Highlight-Stunt ein Autofahrer über diese Rampe. Und ja, also vom Inhalte her sehr, sehr gut, komplett auf Spanisch, aber ist ja verständlich, hat mir echt gut gefallen. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich mir das jetzt wiederholt angucken würde, würde ich fast sagen, dass mir wahrscheinlich die alte Show im Moviepark besser gefallen hätte, einfach aus dem Grund, dass das Pacing da so ein bisschen besser war. Hier waren auch ziemlich lange Pausen teilweise zwischen den verschiedenen Stunts. Ich kann jetzt noch nicht das mit der neuen Show vergleichen, aber ja, beim einmal anschauen hat es mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen.
Ja, ich glaube, das ist momentan echt oft ein Problem, dass das Pacing von neuen Shows nicht ganz so gut ist. Aber Alex, du hast doch gesagt, du warst so Riesenfan von der alten Crazy Cops im Moviepark. Und wie würdest du die denn jetzt mit der Police Academy in Madrid vergleichen?
Also ich würde sagen, von den eigentlichen Stunts her und so sind die tatsächlich recht ähnlich. Ich meine, in Madrid, die haben vielleicht sogar noch was bisschen krasseres. Die haben, glaube ich, nämlich noch so einen richtig fetten LKW, mit dem sie was machen. Von daher hat da auf jeden Fall die spanische Show die Oberhand. Ansonsten ist natürlich ein großer Vorteil, wenn es in Deutschland ist, verstehen wir es auch, ne? Und deswegen fand ich es halt vor allem beim ersten Mal sehr, sehr lustig, die Show im Moviepark. Die ganzen Gags und so. Konnten wir natürlich in Spanien nicht wirklich verstehen. So viel gelacht wurde meines Wissens nach auch nicht. Aber es gab natürlich schon den einen oder anderen Gag. Und ich meine, man muss auch nicht immer, also man muss auch nicht Spanisch sprechen bzw. verstehen, dass man dann, um da in der Show Spaß zu haben. Aber ja, wie Markus halt auch schon gesagt hat, das Showgebäude und die Sitze und alles, das sah halt im Moviepark noch ein bisschen gepflegter, ein bisschen neuer aus. Und von daher, ja, insgesamt würde ich schon sagen, die alte Crazy Cop Show im Moviepark fand ich schon cooler. Wahrscheinlich primär, weil ich halt auch die ganzen Witze und die ganze Storyline halt gut nachverfolgen konnte.
Ja, das ist ganz lustig, dass du sagst, dass das spanische Publikum irgendwie gar nicht gelacht hat, wenn man überlegt halt, dass die Police Academy Filme ja eigentlich eine Komödie ist. Und ich kann mich damals in Bottrop noch erinnern, ja, das war ja in der Stuntshow quasi genau das, also dieser einmalige Mix aus Stunts und ja, Humor, wie aus den Filmen, der da, ich glaube, das ist im Grunde das Rezept gewesen, warum viele heute noch dieser Show hinterher trauern. Und das wurde halt nie in dem Maße wieder irgendwie erreicht. Und gerade der Moviepark, der hat ja jetzt dann mit den Crazy Cops eher versucht, würde ich sagen, nach meinem Empfinden nach, mehr auf die Stunts zu gehen. Und anscheinend haben sie in Madrid den Absprung irgendwie verpasst, den Schritt zu gehen, den Bottrop jetzt dieses Jahr getan hat, etwas komplett Neues zu machen. Und Ja, schade eigentlich, ne, dass das dann so ist. Aber ich sag mal, wenn ihr da noch gut unterhalten worden seid, ist ja alles im Grunde gut. Und ja, interessant auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Das Einzige, was ich jetzt noch abschließend sagen könnte, was vielleicht nur wirklich irgendwie die größten Nerds interessiert, ist, dass ich habe mir gerade das Set nochmal auf Google Maps angeguckt. Das ist mir aber auch schon damals aufgefallen. Es gibt weniger Zugänge für die Autos sozusagen. Also beim Moviepark ist ja ganz links nochmal so ein Tor, wo die Autos dann teilweise rein oder rausfahren. Das fehlt hier komplett, weil da ist die Queue dahinter, weil das Eingangsgebäude ja links ist. Ja, dann habe ich in Erinnerung, dass sich der Tag schon so langsam dem Abend zugeneigt hat. Wir sind dann mehrfach nochmal auf Batman gegangen und dann relativ spät erst zum ersten Mal auf Superman, weil dort die Wartezeit so mit von den Achterbahnen am höchsten war. Ja, dann würde ich euch beide mal fragen, wie ihr denn Superman fandet.
Ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass der Wartebereich halt durch das den Daily Planet ging, also durch die ganze Redaktion und so. Und ja, das war es eigentlich noch schon, woran ich mich erinnern kann. Also ich weiß noch, dass die Fahrt, also dass ich damals unheimlich beeindruckt von diesem Klappmechanismus war, von dem Flawless in der Station, weil das mein erster Flawless Coaster damals war. Und dass die Fahrt, ja, also, sie hat Spaß gemacht, das weiß ich noch, aber ich war irgendwie, glaube ich, ein bisschen enttäuscht, weil das ja quasi durch die Wüste ging. Also da, sobald man aus der Station gefahren ist, war es das mit Superman. Also ich meine, das war dann wirklich so, dass man den nicht mehr gesehen hatte. Ja, aber die Fahrt an sich war in Ordnung, meine ich. Also ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass die besonders intensiv war. Hat halt Spaß gemacht und ich war halt von diesem Bodenklappmechanismus sehr angetan.
Da muss ich mich dir anschließen, das hat mich auch echt beeindruckt. Und auch die Tore, die dann aufgehen, wenn man losfährt, das kennt man ja eigentlich nicht von so vielen anderen europäischen Bahnen. Das hat einfach irgendwie so dieses Flair einer Großattraktion. Aber ja, die Achterbahn ist direkt an der Außengrenze des Parks und führt auch wirklich über diese Ringstraße, die einmal um den Park rumgeht, wahrscheinlich halt für die Maintenance-Leute. Und du bist dann wirklich komplett mitten in der Wüste. Ja, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Die Attraktion hat ja mit dem Park aufgemacht. Man würde denken irgendwie, dass das dann vielleicht nachträglich so dahingestellt wurde. Aber alle anderen Achterbahnen, zum Beispiel Batman, ist ja direkt daneben. Und das ist wirklich so ein bisschen ins Terrain reingebaut. Also da hat man komplett Bäume rumgepflanzt, dass das halt so ein bisschen durch den Garten von dem Arkham Asylum durchgeht. Und die Achterbahn, ich weiß nicht, scheint so ein bisschen, als wäre da das Geld ausgegangen, weil die steht wirklich komplett außerhalb. Ja, aber cooles Fahrgefühl. Und ich fand auch eine ziemlich lange Fahrzeit. Also mir hat's gefallen, aber war jetzt definitiv nicht die Bahn, die mir am meisten im Kopf geblieben ist.
Also ich bin tatsächlich der Bahn ein bisschen positiver eingestellt, glaube ich. Also erstmal Plaza und Eingang hat mir schon mal sehr gut gefallen. Auch dieser Shop am Ende, wo man reingekommen ist, da war so ein
da wurde quasi die Decke gestützt von, weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann, von so einer Art Säule mit Superman dran oder so. Es sah auf jeden Fall so aus, als würde halt Superman so im Fliegen halt die Decke stützen, sag ich mal. Das fand ich auch noch sehr, sehr cool. Und von der Fahrt her, ich bin ja schon drei andere B&M Flawless Coaster gefahren in den USA, also Medusa, Scream und Kraken im SeaWorld. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich behaupte, das könnte sogar der beste von allen vieren sein. Also Medusa, ich glaube, das ist auf einem ähnlichen Level auf jeden Fall. Aber ich finde, Superman ist halt ziemlich smooth, ja. Also da hat man jetzt eigentlich überhaupt keinen Rütteln oder so. Und wir waren jetzt in der ersten Reihe. Und ich fand die Fahrt trotzdem doch recht intensiv. Schön viel Inversionen, aber irgendwie haben nicht unangenehm gedrückt oder so. War alles sehr cool. Ist ja auch keine wirklich kleine Bahn, also First Drop hat mir auch auf jeden Fall gefallen. Am Ende gab es noch, glaube ich, eine kleine Helix, die war noch recht intensiv. Also im Großen und Ganzen, muss ich sagen, fand ich die Bahn doch sehr schön und würde ich etwa auf dem Level von Batman sehen, da bin ich immer noch so ein bisschen am überlegen, welche Bahn ich tatsächlich besser finde. Also, ja, für mich entweder die dritte oder viertbeste Bahn im Park.
Sehr schön. Und dann noch zum Schluss zu erwähnen, die zwei anderen Achterbahnen, zwei Kiddie Coaster, einmal Tom und Jerry Picnic in El Parque und einmal hier, ob ich das richtig aussprechen kann, ist die Frage, Corresaminos Bip Bip, das ist also der Roadrunner, Bip Bip auf Spanisch. Und die sind beide im, ja, im Kinderbereich und beide Attraktionen, die man auf jeden Fall mitnehmen kann für den Count.
Total.
Also Bip Bip haben mich auf jeden Fall sehr überzeugt. Diese Züge, die waren wieder extrem lang und da wird man echt krass nachgezogen. Aber gefühlt ist halt auch irgendwie die Spitze des Zugs schon durch mit dem Layout, wenn man gerade den Drop
hat. Bei Tom und Jerry meinst du jetzt?
Ja, ach so, ich dachte, das wäre Dip-Dip gewesen.
Ja, Tom und Jerry, das ist dieselbe Bahn wie in Tripsdrill. Ich habe vergessen, wie die da heißt. Aber da gibt es auch so eine Marienkäferbahn, heißt die wahrscheinlich nicht, aber...
Dieser Wurm.
Dieser Wurm, ne? Genau. Und da hat man auch gesehen, dass sich die Leute aus den Wegen gelehnt haben, um das Gras zu berühren. Und das war hier auch der Fall. Also das scheint so ein Trend zu sein auf diesem Modell.
Ja, genau. Also ich glaube, das ist auch, also die Correcaminos Bip Bip, die bin ich damals zum Beispiel nicht gefahren. Die gab es bei mir noch nicht. Also der wurde erst 2019 von Mark Reitz dahingesetzt. Also das könnte nach Batman Gotham City Escape die zweitneueste Anlage im Park sein.
War auch eine sehr schöne Attraktion eigentlich. Also es hat mich ein bisschen an Pegasus aus dem Europapark erinnert.
Mhm. Das war wahrscheinlich ein ähnliches Modell oder dasselbe sogar. Aber ich würde Pegasus vorziehen, weil bei Pegasus hast du diesen ersten Drop, das fühlt sich nochmal ein bisschen intensiver an als hier. Also Pegasus ist nochmal ein Stückchen besser, finde ich.
Ja, genau. Das ist so ein Youngster-Coaster wie Pegasus. Also ist gleicher Achterbahn-Typ von Mark Rides.
Aber echt gut thematisiert, fand ich. Also man hat nicht das Gefühl gehabt, dass das halt irgendwie so nachträglich nach den Warner-Zeiten dahin geklatscht worden ist. Passt super gut ins restliche Parkbild rein. So wie auch die Neuheit Gotham City Escape, zu der wir wahrscheinlich jetzt kommen. Außer euch fällt noch was zum Park im Allgemeinen ein.
Nee, auf. Ich glaube, das hören die Leute, glaube ich, jetzt auch gerade hier zu.
Das stimmt. Wir haben es natürlich aus strategischen Gründen für den Schluss aufbewahrt, um die Retention hochzukriegen. Ja, Gotham City Escape. Die Neuheit 2023 im Park Warner Madrid. Alex und ich hatten das Glück, bei der Presseeröffnung dabei sein zu dürfen für Theme Park Central. Und wir würden euch dann jetzt ganz kurz so ein bisschen von dem Presseevent im Allgemeinen und dann spezifisch von der Bahn, von der Queue, vom Fahrgefühl und so weiter erzählen. Alex, willst du anfangen?
Zu Parkschluss sind wir dann in den Bereich gegangen. Dort gab es dann zunächst halt einfach Getränke und alle haben sich halt nett und gepflegt und behalten. Es gab noch also ein paar Charaktere, die rumgelaufen sind, also der Joker, Harley Quinn und so. Da gab es auch eine Fotomöglichkeit, wo sich umgetummelt haben. War ganz cool, weil wir uns auch so mit anderen, also wir wurden direkt auch angesprochen, kam der Spanier auf uns zu, ja, seid ihr Coaster Enthusiast? Ah, perfekt. War eine sehr bunte Mischung an Leuten, muss ich sagen. Also es gab irgendwie eine Frau vom Fernsehen zum Beispiel. Es gab ein paar Influencer, die mir jetzt eigentlich gar nicht so Achterbahn begeistert vorkamen, aber halt an sich für das Event da waren und dann halt noch für uns halt die Achterbahn cool finden. Und war an sich auf jeden Fall eine coole, bunte Mischung. Und ja, weiter ging es dann mit der Show. Willst du dazu was sagen, Markus?
Ja, gerne. Also nachdem man dann die Möglichkeit hatte, sich so ein bisschen auszutauschen mit den anderen Leuten, die da waren, wie Alex schon erwähnt hatte, haben wir uns mit zwei Spaniern unterhalten, die uns so ein bisschen erzählt haben, dass sie natürlich dann schon den Bau der Achterbahn verfolgen seit 4 Jahren und unheimlich aufgeregt waren, ging es dann zur Show. Und ja, die neue Attraktion ist ja in diesem... Uns wurde es als Superhero Area benannt. Ich weiß nicht, wie der Bereich wirklich auf Spanisch heißt. Aber das ist halt Gotham City sozusagen. Und da gibt's eine Bühne. Und diese Bühne ähnelt sich, wie wahrscheinlich schon zu erwarten, der Bühne, die früher auf dem New York Plaza im Moviepark war. Und dort hatte man dann ein kleines Podest aufgestellt. Und dort dort haben dann drei Leute Reden gehalten. ich würde mal vermuten, von Park Warner, von Parques Reunidos und von Warner selbst. Sie haben natürlich alle auf Spanisch gesprochen, allerdings hatte einer einen amerikanischen Akzent, deshalb die Vermutung. Ja, und dann begann die Stuntshow, die vermutlich dieselbe Stuntshow ist, die dort dann auch im Laufe der Saison oft abgespielt wird. Die fand ich echt gut. Also es gab einige Highlights, wie zum Beispiel, dass Batman mit einer Zipline von der Brücke hinter der Bühne auf die Bühne runtergekommen ist. Es gab ziemlich gut choreografierte Kampfszenen. Es gab einen Moment, wo dann die Garage aufging und das Batmobil mit viel Qualm und Funken rausgefahren gekommen ist. Und dann, ja, als die Show vorbei war, hat dann Batman höchstpersönlich sozusagen gesagt, jetzt ist die Bahn feierlich eröffnet. Und wir haben uns schon gedacht, ja, nach der Show wird wahrscheinlich sofort die Bahn eröffnet. Das heißt, gegen Ende der Show sind wir schon so langsam Richtung Eingang geschlichen und waren dann mit die Ersten, die in die Bahn reingekommen sind. Da würde ich dann nochmal an dich übergeben, Alex.
Also wir haben auch tatsächlich dieses Durchschneiden von dem Band am Eingang der Attraktion noch mitbekommen. Da waren wir mit Funtime Arena. Der hat neben uns gleichzeitig gefilmt. War halt diese komische Frau vom spanischen Fernsehen, weil er irgendwie ganz... Die hat sich immer so ein bisschen vorgemogelt. Die war da mit ihrem komischen Kameramann da die ganze Zeit vorne. Und dann ging es halt durch die Queue. Draußen, muss ich sagen, ist jetzt noch nicht so viel. Also ich finde den Eingang sehr nett. Dieses Eingangsschild Batman, Gotham City Escape. Also es wurde immer nur von Batman gesprochen, nicht von Batman. Ja. Das fanden wir auch sehr lustig. Ja, und dann haben wir kurz draußen vorm Gebäude ja quasi ja gewartet. Und es war natürlich wirklich, die Anspannung war sehr, sehr hoch. Alle haben sich mega gefreut und wir dachten uns schon, oh Gott, wie viele Menschen kommen dann auch in diese Queue rein? Und wir dachten, wir kriegen vielleicht sogar nur diese eine Fahrt. Gott sei Dank war es dann später nicht so. Wir haben noch drei andere Fahrten bekommen. Und ja, dann ging es auch schon in das Gebäude rein.
Ja, ich würde vielleicht noch dazu sagen, dass die Queue also komplett draußen ist, also in dem Garten der Wayne Manor, und man wird dann sozusagen in Gruppen in das Gebäude reingelassen, wo dann sofort die erste Pre-Show ist. Und ja, das Gebäude ist zu vergleichen mit Time Riders im Moviepark, weil dort früher auch ein Batman-Simulator drin war. Und die Pre-Shows folgen auch demselben Layout. Das heißt, wenn man jetzt Time Riders vor Augen hat, in der ersten Pre-Show ist auch hier die erste Pre-Show, in der zweiten Pre-Show ist auch hier sozusagen die zweite Pre-Show, obwohl man dann nur durchläuft. Und dort, wo dann die eigentlichen Ride-Vehicles von Time Riders wären, ist die Station der Achterbahn. Also man kommt rein und betritt sozusagen die Bibliothek von Wayne Manor, ähnlich auch wie bei Time Riders. Und dort wird dann über zwei Bildschirme erstmal ganz kurz so eine Art Nachrichtenausschnitt gezeigt, warum denn überhaupt diese Tour heute stattfindet. Und es geht halt irgendwie um Community Outreach und darum halt das Ganze der Bevölkerung von Gotham City ein bisschen näher zu bringen, wer Batman überhaupt ist. Und dann verbindet sich Batman selber mit den Computern und erzählt so ein bisschen und sagt, dass er sich freut, dass man heute hier ist. Und plötzlich unterbricht der Joker sozusagen die Verbindung und sagt, das ist kompletter Schwachsinn hier, wollt ihr nicht mal ein bisschen Spaß haben? Ich werde dafür sorgen, dass ihr Spaß habt. Und fängt dann an, durch den Kamin Lachgas in die Queue zu pumpen, beziehungsweise in die Pre-Show. Und da kommt dann so grüner Qualm, grüner Rauch raus. Und ich sag mal, wenn das so aufrechterhalten wird, wie viel da rauskommt, da ist dann wirklich der ganze Boden voll, dann ist das echt ein super cooler Effekt. Wenn die das jetzt zurück skalieren im Laufe der Zeit, wäre das natürlich ein bisschen schade, aber trotzdem cool. Ja, und dann verbindet sich Batman wieder und sagt, oh, sorry, hier gab es einen Angriff vom Joker. Ich werde euch aber hier rausholen durch meinen Geheimgang. Und dann geht eine Tür auf in der Wand, beziehungsweise das Bücherregal klappt auf und man kommt in die Batcave hinein. Was ich hier noch anmerken muss, ist, dass die spanische Fernsehreporterin, die sich immer versucht hat vorzudrängeln und auch ein super grelles Licht an ihrer Kamera hatte, was die ganze Pre-Show illuminiert hat, irgendwie auf der falschen Seite des Raumes war und gedacht hat, dass links die Tür aufgeht und somit dann am Ende ganz hinten war. Und da, ja, konnte ich mir die Schadenfreude auch ein bisschen nicht verkneifen. Auf jeden Fall ging es dann rein in die Batcave. Und das sieht wirklich aus wie eine modernisierte Version der Batcave, wie man sie aus dem alten Batman Adventure Simulator kennt. Also man läuft da nur durch, da gibt's keine zweite Pre-Show. Aber du schaust halt auf den Arbeitsplatz von Batman mit diversen Monitoren, siehst ein Regal oder einen Schrank, wo Batmans Anzug drin ist. Dann läufst du so ein bisschen auf eine zweite Ebene, wo du dann immer noch runtergucken kannst auf Batmans Arbeitsplatz. Dort ist dann auch ein Testsitz. Und von dort ist dann ein Durchbruch in die U-Bahn von Gotham City. Und diese U-Bahn ist sozusagen die Station der Attraktion.
Ja, also die Station, muss ich sagen, gefiel mir sehr, sehr gut. Auch das Lockersystem ist mir positiv aufgefallen. Das hat alles super gut geklappt. Die Operations waren so die ersten 20 Minuten gut. Danach fing es wieder an, so diese typischen Park Warner Operation Manieren anzunehmen. Aber gut, ich hoffe, die schaffen es auf Dauer, da halbwegs gute Operations zu haben. Ich glaube, die hatten auch tatsächlich insgesamt 3 Züge auf der Bahn, was ich schon ganz ordentlich fand, war auf jeden Fall gut. Die Züge, unfassbar sexy, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde allgemein diese Züge von den Intermin Multi-Launch Coastern mega, mega, mega cool immer. Auch Fontaren zum Beispiel oder Velocicoaster. War wieder sehr, sehr schön, war so ein bisschen an das Batmobil angelehnt, würde ich sagen, diese Züge. Und ja, dann ging's auch schon los mit der Fahrt. Man ist dann so einen kleinen Raum gefahren, wo dann oben der Joker war mit, ich weiß gar nicht, was es war, irgendwas, wo er sich draufgehockt hat und womit er uns quasi abschießen konnte. Dann wurde schon halt was auf Spanisch gesagt, was wir natürlich nicht verstehen konnten, aber war bestimmt cool. Und dann halt auch schon die Fahrt begonnen. Mit einem ersten kleinen rasanten Launch. Hat mir auf jeden Fall schon gut gefallen. Man fährt dann daraufhin direkt in so eine Inversion, die mehr oder weniger über den Parkweg hinweg führt. Und dadurch, dass es halt diese ganz normalen Bügel von den Intermin Multilaunch Coastern sind, hat man da eigentlich perfekten Komfort und kriegt trotzdem mega gute Hangtime. Und dann geht's auch schon direkt zum zweiten Launch über. Ich muss sagen, der ist ganz recht schwierig zu vergleichen. Also ich behaupte, Tarons zweiter Launch ist immer noch der stärkste von allen Multi-Launch-Coastern. Aber ich finde, auf den Videos kommt das nicht so gut rüber, wie intensiv dieser Launch doch ist. Ja, also ich würde doch den als ziemlich intensiven Launch bezeichnen. Und man baut nochmal wirklich ordentlich Tempo auf, bevor man halt diesen Top-Head hinauffährt. Da wird man richtig hinaufgeschwungen, sage ich mal. Und da war ja die Stelle quasi am Ende des Top-Heads, wo man da diese Blockbremsen hat, wo ich mir am unsichersten drüber war im Vorhinein, weil ich mir dachte, ist doch voll blöd, wenn man da so ausgebremst wird. Aber ich fand's dann tatsächlich gar nicht so schlimm, weil man konnte kurz quasi die Aussicht genießen und dann hing man da so und wir sind dreimal hinten, einmal vorne gefahren. Und vor allem hinten, nachdem diese Bremsen dann quasi sich gelöst hatten, wurde man komplett aus seinem Sitz hinaus manövriert und hat wirklich ordentlich Airtime bekommen. Also fand ich dann das Top-Head-Element schon trotzdem sehr, sehr stark. Also wirklich auch nicht schlechter als der Top-Head zum Beispiel bei Velocicoaster. Vielleicht ein bisschen weniger hoch, aber ansonsten wirklich sehr, sehr krass.
Ja, also im Vorhinein hat man ja so ein bisschen daran gezweifelt, wie das Layout und das Pacing der Bahn ist und dass es generell irgendwie ein bisschen langsam aussieht von außen. Und ich denke, vielleicht allein deshalb, weil halt die Bahn am Anfang so ein bisschen schlecht gemacht wurde, bin ich total positiv überrascht worden. Vielleicht auch, weil die erste Fahrt eine Night Ride war, aber ich fand die Bahn extrem gut. Also die Bahn fühlt sich echt anders an als Taron oder Velocicoaster. Ich finde, Taron und Velocicoaster kann man so ein bisschen vergleichen. Du hast den ersten Launch, dann hast du den zweiten Launch, der sozusagen der intensive Launch ist, wo du dann direkt in diese steile Kurve reinkommst. Da ist dann bei Taron der Launch ein bisschen stärker. Aber so im Großen und Ganzen kann man diese zwei Bahnen ziemlich gut vergleichen. Und Batman steht für mich wirklich komplett anders da. Und damit will ich nicht sagen, es ist in einer anderen Liga oder irgendwie besser, sondern es schien einfach erfrischend. Es ist erfrischend anders im Vergleich zu Taron, im Vergleich zu Velocicoaster und auch im Vergleich zu Tutatis, was ich noch nicht gefahren bin, aber anhand des POVs. Du hast wirklich einen Layout, wo keine Sekunde meiner Meinung nach irgendwie sich zu lang anfühlt. Also du hast ein extrem gutes Layout und gutes Pacing. Die Bahn macht echt Spaß. Du hast diese Show-Szenen-Elemente. Am Anfang, bevor du rausgehst, siehst du sozusagen Joker, der auf so einem Quad ist und versucht nach dir zu schießen und dann kommt der Launch nach draußen. Du hast diesen Moment nach dem Top-Hat ist ein Airtime-Hügel und das ist echt so mit die stärkste Airtime, die ich bis jetzt auf einer Achterbahn erlebt habe. Also zumindest das, was mir jetzt so einfällt, ist das wirklich das Stärkste, was mir gerade einfällt. Ja, und dann vor allem, was wahrscheinlich auch zu diesem starken Layout und dem starken Pacing beiträgt, ist, dass die Bahn so abrupt endet. Und manche würden das jetzt vielleicht als negativ sehen, aber mir ist es eigentlich positiv in Erinnerung geblieben. Bei Taron und auch bei Velocicoaster hast du halt, du weißt so in den letzten 10%, so jetzt ist die Attraktion vorbei, jetzt kommen noch ein paar Kurven und ein paar Airtime-Hügel und dann geht's in den Breakrun. Und hier ist der Breakrun sozusagen der Spike. Das heißt, direkt nachdem du diese Inverted Roll High hast, Alex, du weißt wahrscheinlich den Fachbegriff dafür.
Tatsächlich nicht.
Ja, aber das gibt's sozusagen auch für Velocicoaster und auch hier über der Brücke von Gotham City macht man so eine.
Ja, ach so, den meinst du, das ist ein Zero-G-Stall, meine ich.
Der Zero-G-Stall, genau. Und direkt nach diesem Zero-G-Stall ist die Attraktion schon vorbei, da kommt noch eine Kurve und dann kommt man in diesen Spike rein. Man kracht sozusagen zurück in die U-Bahn, das ist so ein bisschen die Storyline. Und ja, dann wirst du sozusagen, wenn du von dem Spike wieder nach unten gefallen bist, bist du auf dem Turntable. Da gibt es dann eine letzte Showszene, wo der Joker von der Decke hängt und gefangen worden ist sozusagen und ein bisschen rumzappelt. Und dann fährst du zurück. Also ein super innovatives Ende, weil ja, du sozusagen dann aufhörst, wenn es am besten ist. Das so kann man es wahrscheinlich am besten beschreiben. Also ich würde die Bahn wahrscheinlich sogar, Taron wird für mich immer einen sehr sentimentalen Platz haben und deshalb bei den Multi-Launch-Coastern sentimental auf der 1 bleiben. Aber wenn ich jetzt einfach nur das Layout, die Thematisierung und das Fahrgefühl vergleichen müsste, du hast ja zum Beispiel hier auch Inversionen, die du auf Taron nicht hast, würde ich die Bahn auf jeden Fall vor Taron stellen. Und ja, nochmal abschließend sagen, dass ich extrem beeindruckt war.
Ja, es hört sich ja sehr geil an. Ja. Also es ist tatsächlich so, also dieses, so wie er es halt berichtete, das ganze Gesamterlebnis scheint halt perfekt gefunden und aufgebaut worden zu sein. Ich habe nochmal eine Frage wegen der Geschichte, weil ich hatte mich im Vorfeld damit ein bisschen auseinandergesetzt und Park Warner selber, die sagen quasi, dass die Besucher gefangen werden sollen und der Joker will halt die Besucher, der Bruce, wie heißt die denn nochmal?
Bruce Wayne Manor.
Ah, okay, ich fange nochmal an. Also der Park, der hat die Geschichte so erklärt, dass die Besucher in der Bruce Wayne Manor von dem Joker gekidnappt werden und dass das quasi zu dieser Flucht führt. Also deswegen auch der Name Batman Gotham City Escape. Und ihr hattet ja gerade gesagt, dass der Joker quasi Lachgas reinpumpt in diesen einen Raum und aufgrund dessen dieser Spaß halt, wofür er ja immer steht, ja, in diese Besuchergruppe reinkommt. Jetzt frage ich mich halt, ist in der Pre-Show auch zum Beispiel Harley Quinn und Poison Ivy zu sehen? Weil die hat man ja schon im Vorfeld als Figuren an der Seite der Strecke gesehen. Oder stehen die Figuren quasi, ja, zusammenhangslos von der Geschichte am ich sag mal, Straßenrand von Gotham City und versuchen einen irgendwie zu kriegen? Also das, finde ich, hört sich gerade noch ein bisschen merkwürdig an.
Ja, also es ist eher so, wie du es jetzt zum Schluss gesagt hattest, sie stehen ein bisschen zusammenhangslos rum. Die Harley Quinn-Figur ist, glaube ich, oder die Poison Ivy-Figur, die sind am Schluss, bevor man sozusagen in diesen Spike reinkommt. Und die ist mir auf allen vier Fahrten, habe ich die nicht gesehen, weil es einfach so schnell ging und halt dunkel war. Also da fährt man wahrscheinlich auch tagsüber ziemlich rasant vorbei, aber vielleicht sieht man sie dann. In den eigentlichen Show-Szenen kam nur der Joker vor. Also es gibt einen ziemlich beeindruckenden Joker-Animatronic am Anfang, vor dem ersten Launch, auf diesem Quad. Und dann am Ende gibt es einen Batman-Animatronic und einen Joker-Animatronic, der sozusagen von der Decke hängt und da rumzappelt. Auch ziemlich gute Animatronics. Also gut, von der Bewegung her wahrscheinlich relativ primitiv, aber halt es sieht gut aus, was man gemacht hat. Komplett ausreichend. Ja, und die Story ist halt so ein bisschen, du fliehst vor diesem Lachgas oder vor dem Joker. Also während der Flucht begegnest du dann dem Joker wieder, halt in der U-Bahn, versucht er dich nochmal zu kriegen. Und dann am Ende hat halt Batman gewonnen. Ja.
Und Batman sieht man dann quasi nur in dieser Endszene und in dem Wartebereich ist er gar nicht zu sehen. Also weil ihr hattet ja, auf Instagram kann man ja sehr schön noch sehen, wie ihr den Besuch dokumentiert habt. Da ist ja quasi die Batcave und der, ich sag mal, vor diesem Kontrollraum ist der Stuhl halt leer, wo ich halt sagen würde, Batman ist gerade nicht im Hause. Und dann sieht man ihn quasi in einer Endszene, wo er dann quasi dem Joker das Handwerk gelegt hat und alle Besucher sind wieder fein und können unbeschadet nach Gotham City raus.
Ja, genau. Also in der Pre-Show siehst du Batman tatsächlich nicht. Das heißt, auf dem Monitor wird nur so eine Audio-Wave abgespielt und er ist irgendwie gerade unterwegs. Und als dann der Joker angreift, sagt er halt über den Anruf, ich mache euch jetzt den Geheimgang auf und ihr müsst da reingehen. Und dann kommt man sozusagen in die Batcave und er ist gerade irgendwo außerhalb. Und im Laufe der Flucht kommt er dann halt und man sieht ihn sozusagen als großes Finale am Ende, was ich eigentlich ganz gelungen finde.
Mhm. Ja, sehr cool. Und Onboard-Sound hatte ich im Vorfeld gelesen. Stimmt das? und inwieweit also wenn ein Onboard-Sound da ist, inwieweit hat er die Fahrt unterstützt?
Also du hast halt bevor dem ersten Launch, wird ziemlich dramatische Musik abgespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob das über den Onboard-Sound abgespielt wird oder über Lautsprecher. Während der Fahrt selber ist mir kein Onboard-Sound aufgefallen. Vielleicht habe ich da einfach nicht drauf geachtet. Aber bei dem bei dem Top-Hat, wo man so ein bisschen rübergehangen wird, wo halt die Trims sind, dort wird, bevor man dann freigegeben wird, ein Audio abgespielt. Da wird auf Spanisch irgendwas gesagt. Und von dem, was uns die Spanier dort gesagt haben, gehört das halt zur Story. Eine genaue Übersetzung ist mir jetzt nicht im Kopf geblieben, aber es wird halt irgendwie wahrscheinlich gesagt, ich kann jetzt nur spekulieren, aber vielleicht hält Batman gerade den Wagen fest und sagt, so, jetzt bin ich hier und helfe euch. Und dann wird man wieder fallen gelassen. Also das wird sozusagen als Story-Element benutzt.
Ja, wo würdet ihr sagen, ist die Fahrt jetzt besser, vorne oder hinten? Weil ich glaube, ihr habt natürlich jetzt diese besondere Situation gehabt, dass ihr natürlich eine Nachtfahrt hattet. Ich glaube, bei Nachtfahrten wirkt alles immer toll. Aber vom Gefühl her, wo würdet ihr euch, wenn ihr jetzt morgen nochmal in den Park fahren würdet, wo würdet ihr euch anstellen? Also vorne oder hinten?
Für mich ist es eine ganz, ganz schwierige Entscheidung. Ich fand die Bahn vorne und hinten beide, also wirklich sehr, sehr gut. Ich würde halt sagen, hinten wirst du noch mal ein bisschen mehr aus dem Sitz rausgehoben, kriegst noch ein bisschen mehr Airtime. Vorne siehst du halt generell mehr. Und vor allem, ich weiß nicht, auch beim Top-Hat, ich weiß nicht, da so vorne zu sitzen und dann einfach so straight runter zu schauen und so, das ist auch sehr, sehr cool. Da könnte ich mich fast gar nicht entscheiden. Also wahrscheinlich, weil wir halt dreimal hinten gefahren sind und nur einmal vorne, würde ich jetzt spontan sagen vorne. Aber generell sind die Reihen sehr nah aneinander, sage ich mal.
Ich würde noch dazu sagen, dass die Wagen halt sehr kurz sind. Also das sind nur drei Züge mit jeweils zwei Reihen. Und ich denke, dass sich das dann gar nicht so groß unterscheidet. Und normalerweise kann man sich leider die Reihen, so wie wir das verstanden haben, nicht aussuchen. Das heißt, man ist ein bisschen auf Glück angewiesen. Aber ich würde wahrscheinlich, ich denke, alles ist hinten besser, bis auf den Top-Hat, aufgrund des Stalls halt. Aber ich würde deshalb auf hinten setzen, wenn ich mich entscheiden müsste.
Okay. Habt ihr irgendwelche Hinweise auf eine Single-Rider-Line oder Fast-Pass-Möglichkeiten gesehen bei der Presseeröffnung?
Nein, überhaupt nicht. Also wenn es eine Single-Rider-Line gäbe, wüsste ich nicht, wo die anfangen würde, weil man ja sozusagen durch diese Pre-Show erstmal muss. Und ich würde vermuten, dass ein Fast-Pass auch wahrscheinlich dann halt einen direkt zur Pre-Show bringen wird und man danach dann halt ja noch 1-2 Züge warten muss, bis man draufkommt. Aber ja, Single Rider-mäßig ist mir jetzt überhaupt nichts aufgefallen. Ich würde auch mal vermuten, dass es für die ersten paar Monate keinen Fastpass geben wird.
So, jetzt die letzte ultimative Frage, da bin ich schon massiv gespannt. Also mir geht es jetzt bei dieser Frage um das Gesamterlebnis. Ja, es geht mir nicht darum, wie war die Strecke, wie ist das Layout, wie ruckelig oder. Aber wenn ihr zwischen Taron, Batman Gotham City Escape, Velocicoaster und Star Trek Operation Enterprise eine Rangliste müsstet, ja, sind alles Launch Coaster. Wie würdet ihr die aufgrund des Gesamterlebnisses mit Q-Theming und Fahrgefühl, wie würdet ihr diese vier Achterbahnen ranken?
Oh. Also meine Antwort, ich kenne meine Antwort auf jeden Fall. Also ich kann gerne anfangen.
Ich fange mal von hinten an. Also für mich ist es eine ganz klare Sache, was hinten ist. Leider Gottes ist Star Trek. Gut, allgemein kann ich halt mit dem Star Trek Theme jetzt nicht so viel anfangen, aber ich finde sie trotzdem gelungen, den Wartebereich und so. Aber das kann man ehrlich gesagt vor allem vom Fahrerlebnis kann man das nicht mit den anderen Achterbahnen vergleichen, meiner Meinung nach. Es ist halt, sorry an der Stelle, das ist halt ein Mack Launch Coaster und kein Intamin Launch Coaster. Deswegen sind die Launches schon mal deutlich schwächer. Ich würde sagen, was auf jeden Fall halt Star Trek Stärke zum Beispiel ist, es halt auch dieser Stall. Ich würde behaupten, der Star Trek Stall ist besser als der letzte Stall, also der Stall am Ende des Layouts von Batman zum Beispiel. Das kann man auf jeden Fall so stehen lassen, denke ich.
Ja, definitiv.
Ansonsten ist halt Star Trek doch deutlich schwächer. Dann kommt für mich als nächstes Taron. Taron ist halt immer noch absolute Liebe, muss ich sagen. Den zweiten Launch finde ich halt besser als auf Velocicoaster und auf Batman. Ist immer noch der coolste Launch, den ich so kenne. Thematisierungsmäßig, diese Klugheim finde ich immer noch verdammt beeindruckend und sehr, sehr schön.
Aber es hat halt, es fehlt an so einer Storyline, sage ich mal. So eine richtige Story gibt's ja nicht. Es ist halt nur diese an sich, diese schöne Umgebung, das schöne Steinwerk, sage ich mal, und so weiter.
Und vom Layout her würde ich sagen, Taron fühlt sich auf jeden Fall länger an als Batman und auch als Velocicoaster, denke ich. Obwohl Velocicoaster und Taron wahrscheinlich etwa gleich lang sind.
Taron fehlen halt die Inversionen, ja. Das macht es halt nicht ganz so abwechslungsreich wie die anderen zwei Bahnen. Und dann kommt natürlich eigentlich das Spannendste jetzt. Meiner Meinung nach kommt dann als nächstes Batman. Batman hat halt noch einen dritten Launch, was auch noch sehr cool ist. Ich meine, der ist jetzt nicht super, super intensiv, aber der beschleunigt dann doch nochmal die Fahrt. Und wenn man sich die Kameraaufnahmen oder Videoaufnahmen ansieht, dann sieht das schon echt rasant aus, die Fahrt, auch nach diesem dritten Launch. Mit dem Zero-G-Stall eine klasse Inversion mit viel Hangtime. Dieser Airtime-Hill nach dem Top-Hat, der auch ja super, super gut ist. Dieser Airtime-Hill, ich würde behaupten, das ist die stärkste Airtime, die ich bisher auch gefühlt habe, zusammen mit Iron Gwazi. Also es ist wirklich auf dem RMC-Level, die Airtime. Und natürlich, ich muss sagen, mit dem besten Ende von allen vier Achterbahnen, mit dem Stall halt und dann dem rückwärts quasi zurückfahren, das ist meiner Meinung nach das beste Ende von diesen vier Achterbahnen. Und an eins hätte ich dann trotzdem halt Velocicoaster. Ist insgesamt einfach noch am beeindruckendsten, ist die größte Achterbahn, hat mit diesem Jurassic Park Theme für mich auch noch ein bisschen coolere Thematisierung, noch krassere Animatronics mit denen, mit Blue und den anderen Velociraptoren. Aber ich würde sagen, es ist sehr, sehr knapp beieinander. Ja, also Taron, Velocicoaster, Batman, die sind jetzt nicht Welten auseinander, die sind alle sehr, sehr knapp beieinander. Und was halt vielleicht Velocicoaster noch ein bisschen abhebt, ist zum Beispiel die Mosasaurus Roll, die ja so als die beste Inversion gilt der Welt. Ja, das wäre dann so mein Ranking.
Aber von der Story-Dichte oder von der Erlebnisdichte würdest du jetzt tatsächlich Jurassic World über Batman setzen?
Boah, das ist sehr, sehr schwierig. Da kann ich mich fast gar nicht entscheiden. Ich würde sagen, da sind sie auf einem Level. Da sind sie wirklich auf einem Level.
Also das Krasse ist halt einfach, so wie du das jetzt erzählt hast, macht vollkommen Sinn. für jemanden, der noch nicht alle Achterbahnen von der Liste gefahren ist. Aber man muss einfach nur mal Props halt auch an das Phantasialand, ne? Also ich sag mal, die haben halt mit Klugheim eine fiktive Welt geschaffen, die Batman und Jurassic World natürlich emotional wahrscheinlich überhaupt nicht ebenbürtig ist, weil zig Filme diese Franchises schon irgendwie aufgepumpt haben emotional. Aber dass es trotzdem irgendwie geschafft wurde, so ein packendes Erlebnis halt mit Haron zu schaffen, da muss man halt eigentlich dem Phantasialand Props rüberschicken, dass die das im Gegensatz zu diesen riesigen IPs geschafft haben. Aber jetzt bin ich halt auf dieses Ranking von Markus tatsächlich gespannt.
Ja, mein Ranking sieht genauso aus wie das von Alex, um schon mal die Spannung aus dem Ganzen rauszunehmen. Aber ich denke, meine Begründung ist teilweise anders. Also auf dem letzten Platz für mich auch Star Trek. Ich finde, ja, die Bahn einfach mittelmäßig. Allerdings eine sehr gute Queue, finde ich. Ich finde auch die Pre-Show cool, wenn sie denn mal gemacht wird, aber dass da Wert drauf gesetzt wird. Und ja, das beste Element für mich auch eindeutig halt dieser erste Spike, wenn man ganz hinten sitzt und dann zurückgelauncht wird. Das finde ich somit das beste Element auf der ganzen Attraktion. Und halt auch eine ziemlich kurze Fahrt leider. Auf der nächsten Stufe wäre für mich dann auch Taron. Und da muss ich ein bisschen was zu sagen. Taron ist für mich natürlich auch, so wie für unheimlich viele Freizeitpark-Fans, einfach eine Attraktion, die einem sehr nahe geht und die man sehr mag. Und du hattest ja jetzt eben gerade auch ein bisschen was zu Klugheim gesagt und wie cool das ist, dass der Park sozusagen ohne dem Verwenden von der IP so eine immersive Welt geschaffen hat. Und ich muss auch sagen, ich liebe Klugheim, aber liebt man etwas wirklich, wenn man es auch nicht ein bisschen kritisieren kann? Und in dem Spirit würde ich mal ganz kurz sagen, was mir so ein bisschen nicht gefällt, ist, dass dem Normalbesucher halt die Story von Klugheim eigentlich absolut verloren geht. Und ich weiß auch nicht, ob das so das Ziel des Parks ist. Es geht eher darum, halt eine immersive Welt zu schaffen. Aber ich finde es halt irgendwie ein bisschen schade, dass ich jetzt zum Beispiel die Welt außen, sozusagen Klugheim selbst, überhaupt nicht so richtig von der Queue unterscheidet. Und viele finden vielleicht gerade das cool, dass halt in dieser immersiven Welt eine Bahn steht, die sich so anfühlt, als wäre sie eins mit dem Themenbereich. Aber ich finde es irgendwie immer cool, wenn eine Attraktion halt so ein bisschen eigenen Charakter hat. Und das finde ich ist hier nicht der Fall, weil wie unterscheidet sich denn die Queue-Line von Taron und von Raik? Das ist ja genau dasselbe. Also irgendwie haben diese Attraktionen für mich nicht so eine eigene starke Persönlichkeit, sondern sind Teil von diesem großen Gesamtbild Klugheim. Und viele werden vielleicht gerade das mögen, aber persönlich fände ich es schön, wenn sich die Attraktionen so ein bisschen unterscheiden würden. Also wenn man zum Beispiel in die Taron Queue reinkommt, wenn sich dann die Thematisierung ein bisschen unterscheiden würde, dass man jetzt zum Beispiel in einem Haus drin ist und sich das von innen anguckt und da bestimmte Elemente hat, die irgendwie so ein bisschen auf eine Story rückschließen lassen. Und das ist halt leider nicht der Fall. Und das finde ich persönlich schade. Und deshalb würde ich halt Batman jetzt auf meinem Platz 2 haben. Einfach weil du aufgrund der Pre-Show und aufgrund dieses ganzen Story-Elementes, was da erzählt wird, alleine durch diese winzige Dark Ride-Szene am Anfang und am Ende, hast du irgendwie eine Attraktion, die viel mehr ja im Gedächtnis bleibt, meiner Meinung nach. Und dann würde ich auf die Nummer 1 natürlich Velocicoaster setzen. Muss aber dazu sagen, vom Theming her finde ich die Queue von Velocicoaster auch unheimlich stark. Und du hast dann zum Beispiel diese eine Stelle, wo du diese Dinosaurier in den Käfigen hast, wo sozusagen das Maul des Dinosauriers so rausguckt und sich der Dinosaurier dann wütend bewegt. Sehr imposant. Aber du hast halt da ein ziemlich nerviges Schließfachsystem. Du musst all deine Sachen in ein Schließfach stecken mit deiner Parkkarte, musst dann irgendwie deine Parkkarte, weiß ich nicht, in der Hosentasche stecken, hoffen, dass sie nicht rausfällt und musst dann später alles wieder rausnehmen. Vor allem für einen Brillenträger wie mich ist das irgendwie ein bisschen ärgerlich, weil du dann halt das letzte Stück der Queue und das Einsteigen sozusagen ohne Brille machen musst. Und bei Velocicoaster hast du genauso wie bei Batman hast du genauso wie bei Taron halt einfach auf der Station solche Regale, wo du deine Sachen hinlegen kannst. Und das finde ich deutlich besser. Also ja, das mein abschließendes Fazit Und ich muss mich nochmal beim Phantasialand entschuldigen. Ich finde den Themenbereich so cool, aber ich würde halt hoffen, dass das Phantasialand irgendwie in Zukunft ein bisschen mehr auch auf eigene Geschichten und Storys setzt und nicht nur auf die Atmosphäre. Aber wenn man die zwei Sachen kombiniert, dann wäre der Park wirklich nochmal umso mehr Weltspitze.
Ja, gut, dass du das sagst, weil das genau mein Hintergedanke war, warum ich Star Trek Operation Enterprise noch mit in diese Liste aufgenommen habe, weil ich finde, das ist genau das, was du sagst. Ich manchmal fehlt mir, also, oder anders gesagt, ich bin halt oft ein Besucher, der gerne an der Hand genommen wird, storymäßig. Und bei den letzten Phantasialand-Eröffnungen, sei es auch Rogueburg, ja, fühlt man sich so ein bisschen, ja, lost, so storymäßig. Und deswegen, genau, hätte mich dann halt auch interessiert, weil Star Trek Operation Enterprise ist genau das Gegenteil. Du gehst rein, du weißt, alles klar, du hast hier von der Starfleet einen Standort in Bottrop und jetzt geht's ab, ne? Also du hast ein gutes Intro mit dieser großen Halle, du gehst dann in diesen Teleporter da, hast zwei Pre-Shows, die rund sind. Die Station wirkt gut und alles macht Sinn. Und deswegen hatte ich genau diese Achterbahn noch mit reingetan, wegen diesem Gesamterlebnis, was ich dann im Vorfeld halt auch sagte. Und das fehlt mir halt tatsächlich bei Taron manchmal so ein bisschen, weil diese Geschichte, die mal irgendwie veröffentlicht wurde, dass das irgendwie der Energiebringer des Dorfes ist, das ist halt für mich zu dünn, bin ich ganz ehrlich. Und mich würde auch super interessieren, ja, wer wohnt denn da? Also du weißt jetzt, dass da eine Taverne ist, du weißt, dass da irgendein Bäcker ist, aber wer ist denn das? Und das fehlt mir halt tatsächlich in Klugheim alles so ein bisschen und deswegen hatte ich halt die Moviepark Achterbahn noch mit in das Ranking aufgenommen, aber sehr cool. Also ich finde es schon interessant, dass ihr euch so einig seid und trotzdem beide unterschiedliche Aspekte halt hattet, warum ihr die Achterbahn in dieser Reihenfolge gerankt habt.
Ja, und an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat dieser Bericht gefallen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast in der Podcast-App eures Vertrauens abonniert. Und uns interessiert natürlich auch, was ihr von der Neuheit haltet. Wart ihr vielleicht sogar schon mal im Park Warner Madrid oder hattet ihr sogar schon die Chance, Batman Gotham City Escape zu fahren? Lasst uns doch gerne eine Audionachricht da über den Link in der Podcast-Beschreibung oder hinterlasst einfach einen Kommentar auf themepark-central.de. Dort findet ihr auch nochmal Bilder von der Eröffnung. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, wenn ihr dort mal vorbeischaut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Freizeitpark im Ohr. Aus den Parks übers Web direkt zu dir.